Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Heute bei uns zu Gast Diplom-Ingenieur Mario Rauch, Branddirektor Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Wien. Und wie bei allen unseren Care in Action Podcasts stelle ich auch unseren heutigen Gast kurz vor. Mario Rauch ist nach dem Maschinenbaustudium an der TU Graz in den Dienst der Stadt Wien eingetreten und hat die Offiziersausbildung bei der Berufsfeuerwehr Wien absolviert. Er hat jahrelange Erfahrung als Referatsleiter für Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätewesen. Im Sommer 2014 wurde er zum Hauptinspektionsoffizier und damit zum höchsten Einsatzleiter vor Ort bei Großschadenslagen sowie Geschäftsgruppenleiter für Feuerwerktechnik bestellt. Damit hat Mario Rauch über Jahre die strategische Ausrichtung des Fuhrparks der MA 68 geprägt. Er war nicht nur für die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute, sondern auch für die moderne Einsatzausrüstung der Wiener Feuerwehr verantwortlich. Seit 2023 ist Mario Rauch Branddirektor und damit Leiter der MA 68 in Wien, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Damit ist er für 1930 MitarbeiterInnen in 24 Wiener Feuerwachen verantwortlich. Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Vita, Mario. Und ich möchte gleich einsteigen in unser Gespräch. Also viele kleine Buben, würde ich jetzt mal sagen, träumt man ja eigentlich davon, Feuerwehrmann bei der Feuerwehr, das ist etwas, also ich kenne kein Kleinkind, das ist nicht fasziniert. War das bei dir auch so?
Ja, kann man sagen, war auch bei mir so. Ich komme ja, hört man vielleicht in den einen oder anderen Satz, nicht ursprünglich aus Wien, ich komme ja aus dem schönen Oberösterreich und vom Land in einer kleinen Gemeinde. Und da habe ich das Feuerwehrgehen schon als Kind mitbekommen, nachdem mein Vater auch Feuerwehrkommandant war und die ganze Familie irgendwo in der Feuerwehr involviert war, hat sich das mit den roten Autos sehr schnell auf das geschlagen und dann auch in Richtung Berufswunsch auch fortgesetzt. Weil Feuerwehr hat viel mit Technik zu tun und Technik hat dann auch ein bisschen die HTL hervorgebracht, die ich davor vor dem Studium noch gemacht habe. Hat dann auch hervorgebracht, dass ich beim Bundesheer am Flieghaus Vogler sein durfte, bei den Flugzeugen und dort bei der Flughafenfeuerwehr meinen Präsenz.
Also es war immer die Feuerwehr.
Es war immer die Feuerwehr mit einem kleinen Fuß in meinem Leben drinnen. Und das hat sich dann eben glücklich gefügt, dass ich auch wirklich auch bei der Berufsfeuerwehr aufgenommen wurde. Dann und was mich viele auch beneidet haben, dann irgendwo ist den Fahrzeugeinkauf übernommen haben, gleich als junger Offizier quasi für den Bereich gesamtverantwortlich dann auch war von der Strategie.
Ich meine, das ist ja dein beruflicher Werdegang, aber bleiben wir doch noch kurz wirklich bei dem, dass du sagst, dein Papa war auch bei der Freiwilligen Feuerwehr am Land, das ist ja freiwillig.
Genau. Oder?
Also das ist ja ganz etwas anderes, aber als Laie würde ich sagen, es ist schon was anderes, ob ich bei der Berufsfeuerwehr bin oder bei der Freiwilligen, oder ist es gar nicht so viel anders, einfach, dass man halt wirklich nichts bezahlt kriegt und seine Freizeit dafür opfert.
Nein, ist schon etwas anderes. Das eine ist Beruf, das andere ist freiwillig. Wobei der Geist dahinter ist der gleiche, kann man sagen. Man merkt das auch bei sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns, die auch neben dem beruflichen Background sehr viel aus freiwilligen Feuerwehren kommen. Mhm. Wir haben auch sehr viele Kollegen aus Niederösterreich, aus dem Burgenland, die da hochgradig auch bei den freiwilligen Feuerwehren engagiert sind. Und das bringen sie aber auch in das berufliche Umfeld mit. Das heißt, die Leistungsbereitschaft da im Beruf ist auch eine entsprechend hohe, weil dieser Feuerwehrgeist dahinter mitschwingt. Und ich sage, ich bin nach wie vor Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oberösterreich. So einsatzmäßig nicht weit beteiligt, aber rege am Leben dort beteiligt und interessiert.
Wo ist denn das in Oberösterreich?
In der Nähe von Freistadt, Neumarkt im Mühlkreis. Okay. Das pflanzt sich halt fort. Auch die Ausbildung und die das Ganze, was man lernen muss, ist sehr, sehr ähnlich. Natürlich bei der Berufsfeuerwehr intensiver, aber die Grundlagen sind die gleichen.
Wird man da eigentlich auch freigestellt vom Arbeitgeber, wie andere Blaulichtorganisationen das teilweise haben, wenn man bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und irgendeine Ausbildung machen muss?
Sehr viel passiert da im Urlaub.
Okay.
Dann Freistellung in dem Sinn hängt vom Arbeitgeber ab.
Aber ist nicht
standardmäßig. Also es kostet schon einiges an Zeit, wenn man sich wirklich aktiv beteiligt. dann auch mit den laufenden Übungen und den Fortbildungen und so weiter. Früher hat man immer gesagt, vielleicht ja Freiwillige Feuerwehr, das ist, wenn ein Einsatz ist, geht man hin. Aber das ist schon sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel mehr Stundenaufwand, den man braucht.
Und auch sehr gefährlich, oder?
Gefährlich dazu. Das ist das Grundprinzip, dort wo andere rauslaufen, laufen wir rein. Mhm. Sagt man, und es ist auch ganz interessant, in der Dienstordnung zum Magistrat steht auch drinnen, dass die Bediensteten ja ihren Arbeitsplatz bei Gefahr verlassen dürfen. Mhm. Und dann steht ein zweiter Absatz dabei, der steht dann drinnen, das gilt nicht für Bedienstete der Feuerwehr. Mhm. Die müssen ja in ihren Arbeitsplatz bleiben, sonst wird ja keiner sich um die Gefahr, um den Brand kümmern.
Mhm. Vielleicht bleiben wir einen Moment bei der Freiwilligkeit, weil ja das bei der Feuerwehr wirklich ein Riesenteil ist in Österreich, oder? Und ich als Chefin von Care Österreich werde ja auch sehr oft gefragt, na, können wir als Freiwillige bei euch im Katastropheneinsatz mitmachen? Können kurz diesen Bereich auch streifen, weil ich weiß, dass da die Berufsfeuerwehr Wien durchaus auch im Katastropheneinsatz teilweise engagiert ist. Bei Care kann man das nicht, muss ich ganz klar sagen, weil wir in Kriegsgebieten, also wir arbeiten von der Ukraine über Jemen, Syrien, im Sudan, weltweit. Und es wäre also rein versicherungstechnisch gar nicht möglich, dass wir da Laien für kurze Zeit in diese Gebiete schicken. Wir würden heutzutage auch kaum Visa für die bekommen. Das heißt, wir arbeiten immer mit Menschen vor Ort zusammen, mit Partnerorganisationen vor Ort. Aber man kann als noch so engagierter Österreicher oder Österreicherin sich nicht melden oder für einen Einsatz mit Care gehen. Also bei Care ist das nicht möglich aus den genannten Gründen. Die Berufsfeuerwehr, wie du da angefangen hast, ist ja auch schon einige Zeit her. Hat sich das sehr, sehr gewandelt im Laufe der letzten 20 Jahre?
Ja.
Aufgabengebiet?
Das Aufgabengebiet sicher auch. Bis zu einem gewissen Grad natürlich die Herausforderungen steigen laufend an mit der Technik, die es gibt. Steigen auch jede Technik bringt einem was, mhm. bringt aber auch den Einsatzorganisationen wieder neue Herausforderungen. Sprechen wir jetzt vom, wenn man so will, E-Fahrzeug zum Beispiel. Mhm. Das kann uns auch ganz gut helfen, das können wir auch ganz gut einsetzen mhm. in unserem Bereich, aber bringt natürlich auch wieder neue Taktiken, Techniken hervor bei der Einsatzdurchführung. Oder auch das ganze Thema IT und Daten helfen uns sehr viel. Wir haben zum Beispiel jetzt seit ein paar Jahren Einsatztablets im Einsatz, wo wir sehr viel Informationen drauf bekommen. Mhm. Weil sich einfach dieser Bereich sehr stark entwickelt hat. Auf der anderen Seite müssen wir aber unsere ganzen Systeme wieder entsprechend sicher machen, dass keiner das irgendwo missbraucht. Also es gibt immer einen Benefit und eine Aufgabe.
Ich weiß genau, wir sind dem natürlich auch ausgesetzt. Wir halten da Schritt, aber es ist immer eine enorme Herausforderung. Macht ihr eigentlich Training für, trainiert die Berufsfeuerwehr Wien schon mit Virtual Reality?
Wir versuchen es immer wieder. Letzte Versuch Test war einmal die Schiffsführerausbildung, also die Bootsausbildung zu machen. Mhm. Wir werden in diese Richtung gehen. Wir haben jetzt aber kein standardmäßiges Programm noch etabliert, dann, weil es einfach ein wesentlicher Teil ist. Wo wir sehr viel machen schon, ist E-Learning. Mhm. Das hat die Corona-Zeit mit sich gebracht, weil wir ja pflichtige Fortbildung haben. Wir haben ja gefährliche Arbeitsmittel, die regelmäßig Bediensteten schutzmäßig geschult werden müssen. Mhm. War in der Corona-Zeit, haben wir unseren Standarddienst versehen, aber auch mit möglichst wenig Kontakt. Insofern waren Fortbildungen in der Gruppe sehr wenig möglich. Da hat sich das E-Learning sehr stark etabliert und auch fortgesetzt, weil manche Themen einfach gut abdeckbar sind oder theoretische Inhalte von Ausbildungen als Vorstufe dann zur praktischen Ausbildung. Das funktioniert sehr gut und da werden wir auch sicher in den nächsten Jahren die nächsten Schritte auch machen, das auf Virtual Reality oder Augmented Reality umzusetzen.
Ist vielleicht auch eine laienhafte Frage, aber ich denke mir, für die Feuerwehr muss man unheimlich fit sein, oder?
Ja, das ist richtig.
Ist richtig, oder? Also wenn ich da irgendwie ein bisschen nicht so fit bin oder wenn man halt schon alt ist, wie lange kann man das eigentlich machen?
Grundsätzlich, also Fitness ist Grundvoraussetzung, weil das auch die Erwartungshaltung derer, die Hilfe brauchen, ist, dass ich sage, schlussendlich, ich kann den retten, ich kann den raustragen, ich kann den aber so einen Brand rausziehen, ich habe die Kondition mit einem Atemschutz, mit der schweren Schutzausrüstung.
Weil das ist auch schwer, oder? Wenn man da vor allem Atemschutz hat. Wie schwer ist das?
In Summe kommt man mit der Ausrüstung und dann schon über 10 Kilo,
20 Kilo, okay.
Die man mit sich mitbringt.
Angst darf man auch keine haben.
Angst sollte man auch keine haben. Das ist jetzt in einer Aufnahmeprüfung schwer zu überprüfen. Aber die Fitness, und die, also sowohl die geistige Fitness als auch die körperliche Fitness und Agilität wird überprüft, um am Beginn vielleicht der Karriere zu schauen, wen holt man sich da? Da gibt es zum Beispiel Klimmzüge ein Teil des Programms, es ist natürlich Laufen, es ist Beweglichkeit, es ist Koordination ein Thema. Und da suchen wir dann die Bewerber entsprechend aus. Es gibt auch da durchaus Ausfälle, wobei es ist jetzt nicht so, dass das Programm oder die Tests so sind, dass das unschaffbar ist.
Ja.
Dann das Ganze. Das ist sowohl für Männer als auch für Frauen natürlich eine Herausforderung. Ich muss mich darauf vorbereiten, genauso wie ich mich für den theoretischen Aufnahmetest vorbereiten muss. Aber das funktioniert dann schon.
Du hast das eh gerade angesprochen, auch die Frauen müssen sich vorbereiten. Gibt's viele Feuerwehrfrauen?
Leider noch zu wenig. Also im freiwilligen Bereich geht der Trend grundsätzlich nach oben.
Nicht halb, oder?
Nein, da sind wir noch. Also leider
auch bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Bei der Freiwilligen Feuerwehr auch noch nicht. Also da kommen wir schon Richtung zweistelligen Prozentbereich. Okay. Aber bei den Berufsfeuerwehren sind wir dann noch deutlich darunter.
Also vereinzelt gibt es
Feuerwehrfrauen? Vereinzelt gibt es Feuerwehrfrauen. Also ich habe eine sehr gute Kollegin, die jetzt Gruppenleiterin ist, die für die Infrastruktur bei uns verantwortlich ist. Die hat vor über 20 Jahren jetzt mit mir die Ausbildung, die Offiziersausbildung gemacht. Ist aber bis dato war die erste Feuerwehroffizierin dann. Aber ansonsten sind wir nicht einmal zweistellig bei den Frauen bei uns. Mag mehrere Gründe haben. Fitness wird dann meistens genannt, dass das der Hauptgrund ist. Das ist was ich nicht glaube. Es ist einfach ein Teil sicher Bekanntheit des Jobs, das auch jetzt für Frauen relevant ist. Es ist ein Teil sicher auch die Grundvorbildung. Weil wir suchen vorwiegend im handwerklichen Bereich, sprich Feuerwehr ist ein Handwerk, ich suche Zimmerleute, ich suche Elektriker, Mechaniker und dergleichen, weil das für unsere Einsätze sehr, sehr wichtig ist.
Da sind die Frauen auch nicht überrepräsentiert.
Genau, und da sind in diesen Jobs, gibt es zwar auch kontinuierlichen Anstieg bei den Zahlen, aber sind halt auch unterrepräsentiert, was sich dann auf unserem Bereich natürlich genauso niederschlägt. Und ich glaube auch, dass im Wesentlichen ein Teil, und ich glaube, das war vielleicht auch beim Bundesheer oder bei anderen sehr stark männerdominierten Bereichen, dass die Frauen oder dass wir das vielleicht auch zu wenig bewerben, dass es das gibt. Natürlich lernen Männer, das im Präsenzdienst, im Zivildienst kennen, wie ist das in einer Einsatzorganisation, was erwartet mich da, was habe ich da für ein Bild, weil ich Zivildienst beim Roten Kreuz, Samariterbund mache oder auch Präsenzdienst beim Bundesheer, ich bin in einer Einsatzorganisation. Ja. Und wie ist da das Setting gemeinsam und was mache ich da?
Da hast du sicher recht, dass das schon ein Einstieg ist für viele Burschen.
Dadurch kenne ich das.
Ja.
Da ist auch die Scheu, sich zu melden. Nicht so groß. Und ein Thema ist sicher auch irgendwo das Familienleben, die Familienplanung. Viele sagen, naja, bei der Berufsfeuerwehr bei uns 24 Stunden, jetzt geht das mit der Familie zusammen, geht das nicht zusammen. Ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Gibt auch bei uns genauso aber Karenzzeiten, logischerweise, aber auch andere Sachen, wie man das
gestalten kann. Also wenn sich eine Frau mit der richtigen technischen Ausbildung und der körperlichen Verfassung, wenn man das gern machen möchte, steht dem eigentlich nichts im Wege, sich da auch fürs Bewerbungsverfahren
absolut.
Wirklich zu trauen und zu sagen, okay, ich schaue mir das einmal an.
Genau. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, den ich für mich persönlich immer wieder feststelle. Ist auch vielleicht ein kleiner Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer tendieren dazu, ich gehe einfach hin und ich probiere es einfach. Bei den Frauen merkt man oft, dass die, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das schaffe, dann bin ich zurückhaltend. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen die Scheu nehmen und ein bisschen drauf losgehen und das entsprechend zu probieren.
Also ihr hättet gern mehr Frauen im Team?
Das wäre auf jeden Fall. Also wieso soll ich auf das Know-how von mehr als der Hälfte der Bevölkerung verzichten?
Helfen ist ja doch in vielen Bereichen eher weiblich konnotiert, aber dann auch bei den großen Hilfsorganisationen, wenn man sich umschaut, gibt es da nicht allzu viele Frauen wirklich an der Spitze. Bei der Katastrophenhilfe ist es gemischt, da kommt es auch ein bisschen auf das kulturelle, aufs kulturelle Setting an. Also in manchen Ländern brauchen wir regelrecht Frauen als Katastrophenhelferinnen, weil man sonst Frauen und Mädchen gar nicht gut erreichen kann. Also da hat sich in den letzten Jahren gewaltig viel getan, aber es ist auch da herausfordernd, weil man dann doch über alle Kulturen hinweg offenbar immer diese Idee hat von, man muss wahnsinnig stark sein in jeder Hinsicht Und das ist halt etwas, was viele Frauen sich auch selber nicht zutrauen und auch die Gesellschaften nicht gerade fördern. Das muss man schon auch dazu sagen. Also es ist irgendwie eine spannende Diskussion. Bleiben wir beim Helfen. Als Laie, weil ich weiß natürlich, dass ihr nicht nur Brände löscht. Das ist ja heute eher weniger geworden, oder? Im Vergleich in der Geschichte war ja das ein Riesenthema, oder?
Ja, geschichtlich, sonst wird es nicht Feuerwehr heißen.
Aber das war
Grundthema. So ist auch die Berufsfeuerwehr Wien entstanden. Ist ja auch älteste Berufsfeuerwehr.
Seit wann gibt es die?
1686. Okay. Also, das Gründungsdatum geht im Prinzip auf die ersten bezahlten Kräfte, die die Stadt bezahlt hat, um Feuer zu löschen, beziehungsweise aufzupassen. Entsprechend, das waren die drei Feuerknechte, die waren dann eingestellt von der Stadt. Mhm. Auf das geht das zurück und da war natürlich die primäre Herausforderung das Feuer. Mittlerweile sind wir bei Bränden bei circa einem Drittel der Einsätze und die anderen zwei Drittel teilen sich anders auf, wobei dieses Drittel jetzt schon sehr viele Jahre sehr konstant bleibt.
Das also es wird nicht weniger, mehr, dass man...
Aber nicht wirklich weniger.
Okay, also Weihnachten gibt es nicht mehr Zimmerbrände, weil die Christbäume abbrennen, oder kann man das schon sagen?
Je dunkler es draußen ist, umso mehr natürlich Kerzen angezündet, auch natürlich um die Weihnachtszeit dann herum, da merkt man schon einen leichten Anstieg, aber vielleicht...
Haben Sie als Branddirektor echte Kerzen im Christbaum?
Ich habe noch echte Kerzen im Christbaum.
Das hat mich jetzt interessiert, weil...
Es ist auch immer interessant, die Sache natürlich ist auch eine von vielen Brandursachen, ist einfach, dass man den Kindern oder vielleicht gar nicht mehr so mitkriegt, wie funktioniert das mit offenem Feuer und dergleichen, weil natürlich im Kindergarten ist klar, aus Sicherheitsgründen habe ich elektrisches Licht und so weiter, aber auch das ist ein wesentlicher Punkt, quasi Umgang mit offenem Feuer, dass man mal ein Lagerfeuer irgendwo macht. Natürlich im gesicherten Rahmen oder
eher selten möglich,
oder auch einfach den Zugang zum offenem Feuer oder zu dem Element Feuer lernt. Ich glaube, das ist vielen ein bisschen abhanden gekommen. Dann in den Jahren, weil natürlich alles ist elektrisch, ich habe eine Taschenlampe, ich habe Kerze, kommt wirklich nur mehr dann vor, entweder wenn ich es nostalgisch haben will oder schön haben will oder feierlich haben will oder eben weil jetzt in einem Blackout der Strom weg ist und ich nichts mehr anders habe und das Handy dann die Handylampe auch immer noch ausfällt, weil das Handy leer ist, dann ist die Kerze wieder ein Thema und wenn ich dann sage, okay, wo haben die Kerzen wieder haben und wo, wie zündet die jetzt dann? Ja, wo ein Ende ist sinnvoll meistens, dann
das heißt, ich verstehe, dass du sagst, dass man eigentlich den Umgang mit den Gefahren heute mehr und mehr im städtischen Bereich zumindest weniger damit konfrontiert ist als früher. Ich meine, viele Wiener haben ja ein Wochenendhäuschen oder fahren aufs Land. Also da habe ich das auch als Kind gemacht. Weil in Wien war das nicht angesagt, dass du ein Feuer machst, natürlich. Aber wenn man das nicht hat, dann ist natürlich schon die Frage, wie lernen heute Kinder eigentlich mit den Gefahren, auch beim Schwimmen sehen wir das immer mehr, oder? Dass immer mehr Kinder nicht mehr schwimmen können. Also das ist eigentlich unglaublich. Dinge, die noch bis vor 10, 15 Jahren fast ganz normal sind. Das heißt, ist auch diese Aufmerksammachung auf den Umgang mit dem Element Feuer, ist das auch eine Aufgabe der Berufsfeuerwehr?
Ist auch eine Aufgabe der Berufsfeuerwehr, eben diese Brandschutzerziehung oder generell, wenn man es vielleicht breiter nimmt, Zivilschutzerziehung, die man hat. Wir haben da bei uns die Helfer Wien, bei uns intern ein eigener Markenname in der Stadt, aber die kümmern sich eben um alle Bevölkerungsgruppen breit. Es geht nicht nur um die Kinder, weil die Kinder sind ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, weil die ja auch genau der Punkt sind, wo man zu den Erwachsenen durchdringt. Weil die Erwachsenen sagen meistens, alles klar, ich kenne alle Notrufnummern und ich weiß über alles Bescheid. Bei den Kursen merkt man dann aber oft, dass die sehr, sehr aufmerksam zuhören.
Ich bin nicht sicher, ob ich richtig reagieren würde, wenn die Pfanne, das Fett in der Pfanne zu brennen anfängt, weil du bist ja momentan einmal wie gelähmt, oder?
Die Kinder nehmen das sehr, sehr gut auf. Also wir haben bei uns Angebote vom Kindergarten an. Also gibt es Feuerwehr im Kindergarten, geht auf das auch zurück, quasi einfach dem einmal näher zu kommen, auf kindliche Art und Weise, weil es zum Beispiel in Amerika Fälle gegeben hat, wo sich Kinder dann vor den Feuerwehrleuten erschreckt haben im Brandfall.
Und sich gewehrt haben,
und sich versteckt haben, zum Beispiel. Und da soll auch quasi einen Feuermann kennen, auch wenn der in voller Montur ist mit Atemschutzgerät und vollen Ohren daherkommt, dass man nicht erschreckt mit dem Ganzen, bis hin zu den Schulen. es ein breites Angebot gibt. Eben gibt es coole Sicherheitstipps oder die sicherheitspädagogischen Tage, die regelmäßig auch sind in Wien. Aber auch das Reanimationsprojekt, das in Wien sehr stark forciert wird, das ist eine sehr, sehr große Geschichte, wo jeder Volksschüler eigentlich das Richtige reanimieren oder was muss ich tun, wenn irgendwo ein Notfall ist, in Bezug auf medizinischer Notfall ist, wie muss ich irgendwas muss ich tun? Dann,
das ist Erwachsener, wenn ich mich da weiterbilden möchte auf dem Gebiet?
Ist genauso. Also unsere Bandbreite von den Helfern geht bis zu den Senioren, auch in den Pensionistenwohnhäusern, wo dann Vorträge angeboten werden. Teilweise vielleicht mit ein bisschen spezielleren Fokus, aber durchaus auch mit breitem Fokus. Also da geht es jetzt dann vom Blackout über Brandschutz, über generell Zivilschutzthemen, Bevorratungen, andere Dinge. Da sind bei uns in Wien die Helfer Wiens Anlaufstelle, in den anderen Bund sind die Zivilschutzverbände, aber speziell auch bei der Brandschutzerziehung, also das kann ich da jetzt auch sagen, habe ich vorher nicht erwähnt, ich darf neben meiner Funktion als Branddirektor auch Vizepräsident im österreichischen Bundesfeuerwehrverband sein, also der Dachorganisation der Feuerwehren in Österreich, wo alle Betriebsfeuerwehren, freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren eben drinnen sind. Und da gibt es zum Beispiel das große Projekt Gemeinsam sicher Feuerwehr, wo das Thema eben gerade für Schulen spezielles Material aufbereitet ist, um das wirklich auch den Lehrern, den Pädagogen zur Verfügung zu stellen, ist pädagogisch mit ausgearbeitet, damit man auch das Thema Brandschutz da auch in ganz Österreich breit auf in die Schulen bringt und das Bewusstsein dahingegen stärkt quasi. Warum ist, das ist mir wirklich ein extrem wichtiges Thema, damit auch dieser Bereich sehr stark forciert bei uns, weil es um die Grundresilienz der Bevölkerung geht. Dann, wir merken immer mehr, also unsere Einsatzzahlen steigen sehr, sehr stark an in der letzten Zeit.
Aber nicht mit Feuer, sondern mit anderen
Sachen. Mit sehr, sehr vielen anderen Dingen. Teilweise auch mit Dingen, die so, okay, das ist ein Problem offenbar.
Was zum Beispiel? Ist es die Katze am Baum? Oder?
Katze am Baum, ja.
Aber kommt sie da wirklich?
Ja, grundsätzlich, wenn die Katze...
kraxeln kann?
Genau.
Dann kommt dieses... Kostet so ein Einsatz was oder ist das alles?
Bei Brandeinsätzen und bei Menschenrettung ist unsere Leistung gratis. Bei technischen Einsätzen gibt es zum Beispiel, wenn die Öffnung wird verrechnet.
Und bei der berühmten Katze?
Bei der Katze ist normalerweise auch ein Verrechnet. Also die Tierrettung wird unter Tierrettung fallen, wäre dann auch quasi kostenfrei.
Okay. Also das sieht man wirklich, was für ein hohes Maß an aller Art von Zivilschutz und Lebensqualität wir in Wien genießen können. Ich meine, muss man schon sagen, weil natürlich, wir haben alle eine hohe Steuerlast, aber das führt natürlich auch dazu, dass wir also wirklich exzellente Services auch in Anspruch nehmen können. Das muss man schon auch sagen.
Ne? Genau, die Services sind sehr gut. Man da muss aber aufpassen, dass man nicht ein bisschen eine Vollkasko-Mentalität schlittert, sondern man ist ja schon für sein Leben auch selbst verantwortlich.
Ja.
Und da gerade mit diesen Präventionsangeboten kann man sehr viel auch bringen, wo ich kleine Probleme vielleicht selbst lösen kann, anderen sehr gut helfen kann bei kleineren Problemen, weil sag ich mal, unsere Ressourcen sind zwar groß, aber dann irgendwo limitiert. Und wenn es jetzt zu großen Krisenfällen, Strommangellagen oder kommt, die eine große Anzahl von Personen betreffen und rückt dann wegen einem kleinen Ast aus, der am Gehsteig liegt.
Den jeder wegräumen könnte.
Jetzt nur ist es
vielleicht hat man gehört, auch bei den Unwettern am Land, das ist auch ein bisschen ungehalten. Viele waren, dass man nicht gleich zu dem kommt, der halt als erstes anruft, sondern halt dem massiveren Vorkommnisse als erstes behandelt. Also
man muss immer dann irgendwo dann natürlich die Prioritäten setzen, aber jedes Problem, das ich nicht habe, weil es wer andere gelöst hat oder weil wer andere achtsamer war oder weil irgendwas nicht passiert ist, hilft uns am allermeisten.
Das heißt, wir sollten alle besser aufpassen und achtsamer sein und auch mal selber hingreifen, bevor man die Blaulichtorganisation.
Wenn es notwendig ist und es brennt, ist ganz klar, dann ruft man die Feuerwehr. Und wenn es gefährlich ist, ist es auch gar kein Thema. Aber es gibt sehr viele Dinge. Klassisch ist auch immer, sehr viele Einsätze haben, die heißen bei uns Stichwort Wasser durch Decke. Wenn es aus der Decke raustropft, dann kommst du sehr oft zu Dingen, wo... dann frage ich sie, warum schon nachgeschaut beim Nachbarn oben? Das wäre zu Hause. Was mache ich?
Also, das sind schon die berühmte Resilienz, die ja weltweit gefordert wird. Also, wir als Care hören ja natürlich, die Leute müssen resilienter sein. Das ist durchaus auch, was man bei sich selbst trainieren kann, oder? Dass man nicht gleich ausflippt, sondern die logischen nächsten Schritte.
Genau, je öfter ich mir das vielleicht im Kopf nur durchdenke und je mehr ich da der Bilder im Kopf habe, umso mehr kann ich dann auch machen. Oder bin ich auch vorbereitet und flippt nicht aus.
Gesagt, aber wir sind ja in einem Podcast, da kann man das auch salopp sagen.
Genau.
Ich meine, werden viele unserer Hörer und Hörerinnen nicht bedenken, aber Brandschutz ist auch bei der Arbeit von CARE ein enormes Thema und deshalb habe ich mich auch gefreut, wie wir uns da kennengelernt haben. In Flüchtlingslagern ist das eines der Top-Themen rund um den Globus. Wenn jetzt der eine oder die andere sagt, ja, die zünden das ja selber, das kann natürlich vorkommen, ist aber bitte nicht die Regel, muss ich dazu sagen. Und Brandschutz ist natürlich auch in vielen sogenannten langfristigen Entwicklungsprojekten. Also gerade dort, wo in Häusern offenes Feuer ist, was also immer noch in den meisten afrikanischen Ländern, in denen wir tätig sind, auf dem Land gang und gäbe ist. Kohlenmonoxidvergiftungen, das sind riesige Themen, mit denen wir auch beschäftigt sind. Und ich möchte ein Beispiel herausgreifen. Gehen wir kurz gedanklich nach Bangladesch. Da spielt sich eine der größten Flüchtlingskatastrophen der Gegenwart ab, die Rohingya, die eine muslimische Minderheit sind, die 2017 eskalierend aus Myanmar vertrieben wurde und die jetzt in Bangladesch eher weniger geduldet sind und wirklich auf kleinstem Raum, also es sind über 700.000 Leute geflohen, das sind die offiziellen Zahlen, das heißt, man kann davon ausgehen, dass es mehr sind. Viele Kinder sind schon geboren und da brennt es regelmäßig, aber nicht aufgrund von Brandstiftung, sondern weil so viele Leute auf so engem Raum kochen, die keine feuerfesten Materialien verwendet. Es gibt natürlich Richtlinien vom UNHCR und den Vereinten Nationen, wie sowas aufzubauen ist. Aber man hat nicht in allen Flüchtlingslagern der Welt diese Richtlinien auch entsprechend zur Anwendung zu bringen. Und da ist das also ein regelmäßiges Thema, wo immer wieder Leute umkommen und wo einfach auch nicht genug Wasser ist, wo die Sicherheitskette nicht funktioniert. Also auch wir als CARE mit den Partnerorganisationen müssen uns mit diesem Thema beschäftigen und Trainings abhalten. Nur wenn die Gesamtsituation, die Ausgangssituation so prekär ist und keine befestigten Wege zum Beispiel da sind oder einfach zu wenig Wasserstellen, wo man schnell an Wasser kommt, moderne Löschmittel sind dort absolute Mangelware. Also das ist auch in unserer Arbeit ein Riesenthema.
Ja, immer vielleicht ein kleineres Feststand, nicht diese Dimension, aber wenn man zurückdenkt an 2015, waren wir durchaus auch als Feuerwehr in Wien damit beschäftigt, neben anderen in den Rettungsorganisationen. Was man da sagen muss und auch sehr positiv, da hat es sehr viel Hilfe und auch sehr viel Spontanhilfe aus der Bevölkerung gegeben. Es hat dann sehr schnell sich da damals sehr neuen Hauptbahnhof entwickelt, dass man dann Unterkünfte geschaffen hat, dass man Verpflegungsmöglichkeiten und so weiter geschaffen hat. Aber auch da ist man vor ähnlichen Problemen dann schlussendlich gestanden. Es kommt zwar sehr viel Hilfe, aber es muss eine gewisse Koordination oder einen gewissen Blick von einer höheren Flughöhe drauf geben.
Genau, immer,
weil es entwickelt sich dann organisch weiter und der klassische Fall ist, die Steckdose wird in die Steckdose vom Verteiler in Verteiler in Verteiler in Verteiler gesteckt und irgendwann ist der Strom halt weg oder brennt ein Steckdosenverteiler ab oder ähnliche Dinge.
Genau, ganz
dann,
genau.
Das war dort eigentlich, also die Hilfe an sich, ich war selber bei den Einsätzen beteiligt und wir haben versucht, das möglichst gut dann auch dorthin zu bringen und auch sicherer zu gestalten. Es ist natürlich, hat der hilft, der bringt hin sein Zelt, seinen Kocher, seine Fritteuse. Und wenn die Fritteuse dann beim Regen in Freien steht, mit Menschenansammlung in der Nähe, ist das halt, kann das problematisch werden unter Umständen.
Genau.
Und da ist aber alles, was ja natürlich aus Hilfe heraus entsteht, muss natürlich schnell gehen, alle sind motiviert, alle helfen gut, was wirklich super ist. Und wir haben dann versucht, das auch dort hinzubringen.
Jemand, der es koordiniert und
Rahmen stellt und so weiter. Und das haben wir dann, also wir als Feuerwehr, beziehungsweise die ganze Stadt auch im Versuch, dem diese Hilfe, die angeboten wird, die aus der Bevölkerung kommt, dann auch entsprechend zu kanalisieren und dort Unterstützung auch zu geben.
Dass
nichts Dramatisches passiert. Also das kann bei uns genauso Themen werden, wo ich einfach viele, viele Leute habe, große Personenanzahl, vielleicht sprachliche Barrieren, physische, psychische Erschöpfung, die dann mit einhergeht, vielleicht mangelndes Vertrauen an die Sicherheitseinrichtungen in dem Land, wo ich hinkomme.
Weil man es gar nicht kennt von zu Hause.
Das muss man halt auch klar sagen. So ist. Und diese Themen beschäftigen uns dann auch sehr stark. Wien hat jetzt in dem Sinn weder bei Covid noch Ukraine-Flüchtlinge oder auch im 2015 keine Zelte gebaut. Also man hat immer versucht, in Unterkünfte, in festen Unterkünften zu schaffen. Aber auch das ist eine Herausforderung.
Dann wo stellst du das hin?
Genau. Ja. Zum einen, wo stellst du es hin? Oder wenn du jetzt wie zum Beispiel Sporthallen, diese Sportentfernhallen, die dazu benutzt wurden und so weiter, sind halt auf Sportaktivitäten ausgelegt.
Auf Dauer auch nicht super, dort zu wohnen.
Ja. Genau, und da muss ich natürlich auch irgendwie Einrichtungen schaffen, Abtrennungen schaffen, auf persönliche Bedürfnisse eingehen.
Du hast Männer, Frauen, Kinder, die haben alle einen anderen kulturellen Background, die brauchen alle einen anderen Einfluss in diesem Bereich auch. Ne?
Genau.
Das ist nicht zu unterschätzen. Das Helfen ist gar nicht so leicht.
Das Helfen ist gar nicht so leicht. Und ich muss sagen, wir haben da sehr viele, und die ganze Stadt hat da sehr viele in diesen drei großen Krisen sehr, sehr viele Learnings gemacht. Auch wir für uns, wir haben uns da auch da natürlich materialmäßig weiter vorbereitet und ausgebreitet. Wir haben sehr viele Themen, die damit einhergehen, sind Logistikthemen, die man ganz einfach hat. Da haben, stehen wir auf sehr, sehr, sehr soliden Beinen, haben auch sehr, sehr viel jetzt investiert und versucht, quasi entsprechende Pläne zu machen. Dann, wir schauen aber auch, dass wir da, zum Beispiel, wenn es von der Stadt oder auch fürs BMI haben wir da auch entsprechende Unterstützung geleistet. Genau. Da haben wir nämlich einmal einen Teil der Containeranlagen, die 2015 bei der Flüchtlingskrise angeschafft wurden, nach Litauen verlegt. Dann für das Ministerium. Dann, weil wieder Ansturm quasi von der russischen Seite gekommen ist, da auch rasch Hilfe leisten zu können. Also auch diese Dinge können wir, kann die Stadt und können wir als Feuerwehr der Stadt dementsprechend machen. Aber es muss natürlich die Koordination da sein. Ich muss vielleicht Ressentiments zwischen unterschiedlichen, also sprich Bund, Land oder unterschiedlichen Organisationen in einen Hut bringen, die Stakeholder zusammenbringen, damit dann auch was weitergeht.
Das ganz ähnlich funktioniert das eigentlich auch in anderen Ländern, aber natürlich nicht mit dieser finanziellen Ausstattung, mit der wir umgehen dürfen. Wenn du jetzt so dein Arbeitsfeld anschaust, was macht dir die größten Sorgen?
Also die größten Herausforderungen sind sicher einmal natürlich das Ressourcenthema. Österreich ist jetzt ein reiches Land, aber ich schaue jetzt stärker vielleicht auf die Ressource Mensch an sich, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Also wir haben aktuell noch eine sehr gute Bewerberinnen, weniger Bewerber, muss man sagen. Aber da sieht man, dass gewisse Gaps entstehen.
Berufsfeuerwehr
noch nicht, aber wir schauen
immer mit. Freiwillige Feuerwehr stärker?
Freiwillige Feuerwehr ist auch immer noch ein sehr, sehr guter Zulauf. Okay. Es gibt da sehr viele. Es ist eine attraktive Tätigkeit, sei es jetzt beruflich oder auch freiwillig. Es ist sinnstiftend. Es ist mit diesem Abenteuercharakter hat es natürlich auch. Bei den Jugendlichen gibt es sogenannte Jugendlager, wo man zusammenkommt, wo man dieses
Teamwork wirklich.
Dieser Spirit ab der Jugendfeuerwehr im freiwilligen Bereich, wo es die Jugendgruppen gibt, sehr stark. Das ist einer für alle für einen. Auch natürlich,
ist das auch so?
Ja, kann man, es ist durch die Bank. So, das geht bis zur Berufsfeuerwehr auch. Also auch wenn ich sage, ich bin unterschiedlicher Meinung, wenn es um den Einsatz geht oder wenn es um die Lösung eines Problems geht. Dieses Credo quasi, im Grunde das Ausfahren, ich habe ein Problem, ich fahre aus, es braucht wer Hilfe, da ist es ohne Ansehen der Zeit, der Ansehen des Menschen und so weiter, da wird gefahren, also das Licht geht an und ich fahre aus, die Sirene bei der Freiwilligenfeuerwehr geht an und ich bin fokussiert geht man durch und dass dieses Spirit kommt sehr gut. Natürlich ist es so, also was man in der heutigen Zeit gerade im Freiwilligenbereich merkt, das ist das Angebot deutlich höher an Dingen, die es gibt. Jetzt von Sportvereinen. Also früher hat man lange gesagt, klassischerweise Sportverein, Musikverein, Feuerwehr. Und jetzt gibt es eine Vielzahl mehr Angebote. Die Leute sind natürlich mobiler, stadtnäher, immer im Teilweise. Also du hast schon eine gewisse Konkurrenz auch für Leute wirklich zu finden und auch dann langfristig zu binden. Jetzt ist natürlich so, es gibt so den lapidaren Spruch, bei der Freiwilligen Feuerwehr ist nur eins freiwillig. oder eigentlich zwei Sachen, der Eintritt und der Austritt, aber das dazwischen ist Dienstpflicht, weil ich, es gibt ja doch auch ein Feuerwehrgesetz und ich gelobe und ja, ihm entsprechend meine Tätigkeit auszuüben und mich auf meine Tätigkeit vorzubereiten und da entsprechend einzubringen. Das geht es ja schlussendlich. Und auch zum Beispiel, auch wenn der Feuerwehrkommandant das freiwillig macht am Land, hat er trotzdem eine Verantwortung mit sich zu tragen und ist für die Gemeinde, für die Bevölkerung dieser Gemeinde verantwortlich. Also
auch rechtlich
gesehen. Dann, weil er ist dort Einsatzleiter, genauso wie wir in Wien verantwortlich, du als Einsatzleiter verantwortlich bist. Du hast jetzt sehr viele Befugnisse, aber du musst doch für alle deine Handlungen natürlich genauso verantwortlich sein. Und das ist schon auch immer, wo sich jetzt viele Leute überlegen, bin ich bereit, das eben zu machen? Bin ich bereit, meine Zeit zu investieren, mich vorzubilden, dass ich das kann? Bin ich bereit, diese Herausforderungen anzunehmen? Auch, genau, diese haben wir jetzt von der psychischen Ebene noch gar nicht gesprochen, von den Herausforderungen einsetzen. Aber ist das das für mich? Oder will ich mich auch an eine Organisation so festbinden? Oder will ich eher in die Richtung gehen, also okay, wenn spontan Hilfe gebraucht wird, dann komme ich. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann bleibe ich zu Hause. Das funktioniert bei der Feuerwehr halt sehr schlecht, weil ich kann nicht unvorbereitet kommen. Und das ist auch das Thema im Spontanhelfen, das immer wieder kommt, dass man aus deutschen Medien auch hört, was sehr, sehr, sehr gut ist. Also es wird Hilfe angeboten. Aber für uns ist da die Herausforderung oder eine Herausforderung, wie kanalisiere ich das? Natürlich ist dann spannend und ich will dann am vordersten Front helfen, wie Sie auch gesagt haben, ich kann jetzt in keine Entwicklungskrank und so als Laie reingehen. Aber die Erwartungshaltung ist, wenn ich dann ein Hochwasser ist, dann will ich ganz vorne sein und Sandsäcke auflegen. Das funktioniert
das
aber.
Das kann manchmal, also jetzt nicht Hochwasser, das kann ich beurteilen, aber in unseren Settings kann das manchmal wirklich fast behindernd sein, weil die großen Organisationen werden alle entweder von der jeweiligen Regierung oder von den Vereinten Nationen, das macht man sich, das wird vorher ausgemacht, koordiniert. Und alle, die ganz klein sind, sind da irgendwo dazwischen. Und es ist nichts wichtiger, wenn man sehr viele Menschen in sehr schneller Zeit erreichen muss, als dass das in einer koordinierten Art und Weise stattfinden.
Genau, also auch sieht man immer wieder, Koordination ist in der Koordination, Kommunikation ist das Stichwort, das ist auch eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Es ist auch so beim Feuerwehrwesen, wenn ich jetzt auf internationale Einsätze fahre, so wie es auch der ÖPV, sogenannte EU-Module im EU-Katastrophenschutzmechanismus stellt, beziehungsweise die Bundesländer eben entsprechend stellen, geht es auch immer darum, dass dahinter auch eine gewisse Diplomatie ist. Ich nehme jetzt mein Feuerwehrauto und fahre einfach nach, keine Ahnung, Bratislava und hilf dort jetzt einmal. Dann weiß ich, brauche entsprechend die Response-Stellen, wo ich andocken kann.
Man wird eigentlich angefordert, das ist selbst bei Care so. Also wir sind in einem Land tätig, wir gehen auch nicht und sagen, da fangen wir jetzt an, sondern das muss immer auf höchst offizieller Ebene geregelt sein. Letztendlich sind wir überall, wo wir sind, zu Gast. Und das muss auch mit den Regierungsstellen und mit den UN-Stellen immer abgesprochen sein. Und CARE ist auch eine der unter UN-Mandat arbeitenden Organisationen. Jetzt hätte ich zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen unangenehmer ist, aber das, trotz der technischen Ausstattung und der Möglichkeiten, die wir heute haben, ist die humanitäre Hilfe so gefährlich wie noch nie in der Vorgeschichte. Es ist immer mal was passiert, aber es wird also zunehmend wird sich nicht mehr an völkerrechtliche und das humanitäre Recht wird wirklich sehr oft sehr missachtet. Das heißt, es kommen relativ viele Leute im humanitären Einsatz ums Leben. Und ich mache das jetzt auch schon einige Jahrzehnte, also das ist wirklich im Steigen begriffen. Wie schaut das aus bei der Feuerwehrarbeit? Trotz der vielen Technik sind es mehr oder weniger, die dann wirklich auch selber ihr Leben lassen bei sowas.
In Österreich oder generell im europäischen, deutschsprachigen europäischen Bereich sind die Zahlen sehr niedrig. Es passiert immer wieder irgendwas, aber oder Tragisches eben.
Oder auch eine schwere Verletzung.
Schwere Verletzungen und so weiter. Es ist aber im Verhältnis, arbeiten wir sehr, sehr sicher. Es gibt aber auch, ich kenne nicht jede Situation, ich kenne das Zimmer nicht, wo ich beim Zimmerband reingehe. Das sind so klassische Fälle, wo man dann abstürzt, weil eben die Balkontür offen ist, die Decke vielleicht kaputt ist, durchgebrannt ist oder es eine Galerie gibt, die ich nicht sehe. Das sind ganz sehr, sehr häufige Dinge, also die häufigsten Dinge bei den Unfällen. Weil ich in eine unbekannte Situation gehöre. Das ist wahrscheinlich bei der Hilfe quasi international auch dasselbe. Ich kenne mein Umfeld, ich analysiere das, ich schaue, ich bereite mich im Vorfeld vor darauf, ich bereite mich auf mein Zimmer vor, auf einen Verkehrsunfall, auf ein eingestürztes Gebäude und andere Dinge. Nur wenn ich dann dort bin, habe ich trotzdem sehr, sehr viele Unbekannte. Also man versucht, die Unbekannten auszuschalten, aber kann man nicht. Zum Beispiel ein sehr, sehr großer Einsatz von mir war damals die Preßgasse 2019, das war diese Gasexplosion.
Wo du selber vor Ort warst.
Da war ich selbst quasi der Einsatzleiter als Hauptinspektionsoffizier dort. Und man hatte oft einmal Alarmierungen, wo es dann heißt, der Brand nach Explosion, das ist das Einsatzstichwort dort gewesen. Und in sehr vielen Fällen ist es dann entweder ein Brand oder es war eine kurze Verpuffung und dann nichts mehr. Und wenn du dort um die Ecke gebogen bist und dann der ganze Straßenzug, die Auslandscheiben schon kaputt sind und dann schaust du auf das Gebäude und denkst, das Bild stimmt jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht in einem Kriegsgebiet, aber das Hasengebäude steht nicht mehr in der gegenüberliegenden Hausfassade, stecken die Teile der Fenster, die Scherben und so weiter. Ist das was, wo man sagt, okay, ich habe dieses Szenario übungsmäßig schon mal vorbereitet, denke an den Gebäudeeinsturz. Aber es ist dann dort, dann zieht man sich auf diese gelernten Dinge zurück. Aber die Situation ist trotzdem, ich muss schauen, wie ist die Statik von dem und so weiter. Ich habe sehr viele Unbekannte drinnen, die Gefahren bergen. Und entsprechend muss ich dann auch Sicherheitsposten abstellen, andere Dinge machen, die schuld sind. Aber dennoch kann ihm was passieren. Wobei, wie gesagt, im europäischen Bereich, das ist vielleicht im amerikanischen Bereich woanders, da ist dieser Heldenfaktor, wenn man so will, stärker quasi, wo auch der Einzelne alleine vorgeht.
Die haben jetzt auch schon so Roboter, die sie vorschicken.
Roboter
ist das vielleicht für uns auch etwas, was in der mittleren Zukunft interessant sein könnte, dass man dann eben kein Menschen mehr reingeht.
Es gibt Situationen, da verwenden wir auch klassische Roboter.
Okay.
Dann aber, was ich vorhin noch gemeint habe, zum Beispiel in Amerika geht auch ein Atemschutzträger alleine in einen Brandraum.
Okay.
Das wird bei uns nicht gemacht, wir gehen in Dreiertrupp, zumindest in Zweiertrupp vor, um den Kollegen entsprechend helfen zu können. Was wir auch versuchen, jetzt frage vielleicht technische Unterstützung hin, ist eben mit Roboter zum Beispiel klassisch Brand einer Gasflasche, Acetylengasflasche, das ist ein sehr, sehr heikles Thema, also weil das einfach nicht mehr handhabungssicher ist, wenn das eine gewisse Zeit gebrannt hat, dann kann ich zum Beispiel einen Roboter nehmen und das aufbohren, gezielt ausbrennen lassen, also den Druck abbauen lassen. Und dann damit, da machen wir sehr, sehr viele Dinge. Wir haben schon sehr, sehr lange einen Roboter.
Okay.
Oder Gefahrstufdingen,
wo also nicht ich. Nicht nur in Amerika wird das gemacht,
sondern nicht nur in Amerika, wir sind da sehr, es gibt sehr, sehr viele Dinge, aber man
der Mensch ist immer noch der wichtigste
Faktor. Faktor, weil auch wie ich das gesagt habe, bei der Datenverarbeitung, wir haben immer noch unsere analogen Karten auf den Autos genauso, weil die letzte Ausfallsebene ist immer dann schlussendlich der Mensch. Und auch wenn man merkt auch, dass auch in Dingen, wo ich sehr, sehr hohe Sicherheit habe, dann trotzdem was passieren kann. Weil wann passieren zum Beispiel große Brände, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen? Der eine Fehler löst keinen Großbrand aus. Das ist immer eine Verkettung von mehreren Ursachen, die dann zu einem blöden Zeitpunkt zusammenkommt. Da sind wir uns sehr, sehr sicher. Aber man merkt auch, wie hilflos man ist, wenn die Technik ausfällt. Auch wenn jetzt nur schauen, wenn man jetzt in ein 30 Jahre altes Auto einsteigt und fährt und dann nicht jedes Mal pipsel, wenn man zu nah an den Vordermann kommt oder die Tür offen hat oder sich nicht angeschnallt hat, ist das halt was anderes. Da, wenn man das noch kennengelernt
hat,
man verlässt sich auch. Versuche ich auch meine Tochter, die gerade den Führerschein macht, beizubringen. Es ist sehr schön, ein neues Auto.
Aber man sollte auch sich zu helfen wissen, ohne Navi ohne den ganzen Assistenz. Das ist halt etwas, was die Menschen mit und für die Care arbeitet, eher die andere Seite des Spektrums haben, dass da wirklich an Basisversorgung zum Großteil fehlt, gerade im Flüchtlingskontext. Ein hochspannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben heute viel Interessantes gehört und auch wirklich auf welch großartigem Stand die Stadt Wien ist, wenn es um Zivilschutzfragen, Feuerbekämpfung, das Blackout, also ist alles nicht. Ich habe sowieso ein großes Vertrauen in unsere Institutionen, aber es ist mit dem heutigen Gespräch durchaus noch einmal gewachsen. Ich hoffe, es war viel Interessantes dabei und ich hoffe, es hat auch gezeigt, dass diese Themen alle Menschen auf der Welt einfach betreffen.
Genau.
Und der Zugang und die Ausstattung ist natürlich ein unterschiedlicher, aber ich glaube, wir sind in Wien extrem gut aufgestellt. Diplom-Ingenieur Mario Rauch, vielen Dank, dass Sie dass du bei Care zu Gast warst. Danke.
Danke. Ich darf vielleicht noch einen Abschlusssatz machen, wenn ich noch einen Einwurf machen darf. Also das Wichtigste sind meine Sachen, wie vorher schon gesagt, auch die Menschen, die Ausrüstung, wenn es an der Basis fehlt, ist natürlich auch klar. Wir sind in Österreich, sowohl bei den Freiwilligen Feuerwehren als auch bei den Berufsfeuerwehren sehr, sehr gut aufgestellt. Ich hätte da nur ein Beispiel vorbereitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ausrüstung der Feuerwehren sehr, sehr mies. Dann, weil eben viel kaputt gegangen ist, viel gestohlen wurde, viel für Kriegszwecke verwendet wurde. Aber auch da waren es schlussendlich die Menschen, die mit den wenigen, was da waren, entsprechend das geschaffen haben, die Feuerwehren genau nicht nur in Wien, sondern in allen Teilen wieder entsprechend aufzubauen. Also das glaube ich, darf man nie außer Acht lassen, dass die Menschen gestalten schon die Welt und machen sich die Dinge im entsprechend zunutze. Und wenn es die richtige Motivation hat und wenn da alle Hände anpacken, dann geht schon sehr, sehr viel weiter.
Absolut. Das ist auch genau die Erfahrung, die Care in seiner alltäglichen Arbeit macht. Und der bestimmende Faktor Mensch wird sicher auch nicht ausgeschaltet durch technischen Fortschritt. Also diese Befürchtung hege ich nicht. Ich weiß aber, dass viele diese Befürchtung hegen. Ja, in diesem Sinne alles Gute für die Wiener Berufsfeuerwehr und auch für dich, Mario. Und nochmals vielen Dank, dass du bei Care zu Gast warst.
Danke auch für die Einladung, das ist sehr, sehr interessant.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.